So, wir wollen uns heute noch einmal mit Gottes Gnade beschäftigen, weil es einfach eine grundlegende Sache ist und ja, es soll sich in unseren Herzen ja verfestigen. Haben wir gehört, Gottes Gnade ist da, sie ist uns durch Jesus Christus geworden und das ist die Basis für unseren Glauben. Und wenn jetzt ein Christ weiß, dass Gnade da ist und dass er das auch glaubt, dann ist die zweifelnde Frage, ob Gott jetzt mein Gebet erhört oder ob er das und jenes tun will oder nicht, die Frage wird dann immer kleiner und unbedeutender. Weil wenn man die Gnade mal so richtig kapiert hat, dann ist eigentlich klar, wenn wir etwas bitten, gibt er uns Gnade, weil die Gnade ja da ist. Und wir müssen nicht erst warten, bis irgendwo Gnade kommt. Dann wissen wir, er hat sie uns bereits gegeben und aus dieser Gnade, aus seiner Fülle, dürfen wir, können wir immer auch empfangen. Also der Zweifel, der wird in die Ecke gequetscht, wenn du die Gnade verstehst. Darum wollen wir uns weiter mit der Gnade beschäftigen. Da brauchen wir als Christ nicht bloß ein Wissen drüber, sondern eine Offenbarung in unseren Herzen. Dass das für uns ein, ja klar, so ist es, ohne einen fragenden Zweifel, so muss ich das ausdrücken. Und da ist diese Gnade ein Sprungbrett für deinen Glauben. Auf Gnade kann der Glaube wirklich toll aufbauen. Wenn Gnade nicht verstanden ist, dann ist der Glaube auf Sand gebaut. Dann ist wackelig das Ganze. Und bei der kleinsten Gegenwehr des Widersachers fällt das Glaubensgebäude wieder in sich zusammen. Darum Gnade. Gnade über Gnade, haben wir gesagt. Und Gottes Gnade ist genug, hat Gott zu Paulus gesagt. Gottes Gnade ist die Lösung für unsere Probleme und Schwierigkeiten. Ich glaube, ich brauche es niemandem erzählen. In diesem irdischen Leben gibt es Schwierigkeiten und Probleme. Aber wir haben von Gott Gnade bekommen und Möglichkeiten bekommen, geistliche Möglichkeiten, um eben den Schwierigkeiten und Problemen dementsprechend zu begegnen und sie zurückzudrängen und dass sie sich auflösen müssen, damit wir nicht unter der Last von Schwierigkeiten und Problemen in die Knie gehen und in den religiösen Sumpf abdriften. Dafür hat Gott uns Gnade zur Verfügung gestellt. Gott hat Gnade durch Jesus in die Welt gebracht. Und wir, die Glaubenden, sagt uns der Paulus im Römer 6,14, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern wir sind unter Gnade. Römer 6,14 lese ich jetzt mal vor. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Also die Sünde, und damit ist nicht nur gemeint, wenn wir sündigen, sondern überhaupt die Macht der Sünde, sie wird nicht über uns herrschen, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind. Das Gesetz gibt der Sünde Kraft, sagt der Paulus. Und wenn das Gesetz weg ist, hat die Sünde keine Kraft mehr, uns zu verführen. Die kann uns nicht mehr zwingen, irgendwelche bösen Dinge zu tun. Wir stehen unter Gnade, sagt hier der Paulus. Das gibt uns aber nicht irgend so einen Freibrief, weil dann wäre es wirklich eine billige Gnade, dass wir jetzt einfach frisch von der Leber weg alles Mögliche Dumme und Böse und Schlechte tun dürfen. Das sei ferne, hat der Paulus geschrieben. Also ist kein Freibrief, weil Gott wird auch nicht jeden Mist und jede Dummheit, jede Bosheit, jede Sünde einfach so durchgehen lassen, die du vielleicht tust oder tun willst. Aber er wird unsere Herzensgesinnungen verändern, und zwar geduldig. Und er verändert unsere Herzen nach und nach zum Guten. Und wenn sich eins seiner Kinder dagegen stemmt, gegen diese Veränderung, dann kann es schon mal sein, dass irgendwelche erzieherischen Maßnahmen mal von Gott eingeleitet werden, die dich auch wieder aus Gnade heraus dahin bringen, dass du dich von den schlechten, bösen Dingen abwendest, und du keinen Gefallen mehr daran hast. Es gehört alles so zusammen. Es ist ein Prozess. Aber grundsätzlich ist es, umso weniger du das Gesetz hochhältst, umso weniger wird die Sünde dich anstacheln können und dir Kraft geben zu sündigen. Vielleicht ist es so verständlich, wenn ich sage, wenn jemand von Gott beschenkt wird, obwohl er es nicht verdient hätte, dann ist es große Gnade. Und das ist wahr, oder? Wenn du ein Geschenk bekommst, obwohl du überhaupt nicht so gut funktioniert hast, wie du es sein hättest sollen, und trotzdem hast du ein großes Geschenk bekommen, dann ist es reine Gnade. Du hättest es nicht verdient. Und genauso ist es mit uns. Wir hätten es nicht verdient. Aber Gott hat uns trotzdem beschenkt. Mit Sündenvergebung, mit Segen Abrahams, mit all diesen Dingen. Er hat uns nicht in die Pfanne gehauen, sondern er hat uns beschenkt. Und das tut er dauernd. Dieses Geschenk ist am Wirken. Seine Gnade ist am Wirken. Eigentlich hat es keiner von uns verdient. Dann wäre es ja keine Gnade mehr, wenn wir es verdient hätten. Dann wäre es nur Verdienst. Man meint halt manchmal, man hätte es verdient, weil man ja, von sich selber überzeugt ist und meint, man hat doch eigentlich alles so ganz gut gemacht, so im Großen und Ganzen. Aber das ist nicht die Sichtweise von Gott her, aus Gottes Sicht. Gott sieht den Menschen ohne Jesus als Sünder, egal wie und was, weil er von Adam diese Sünde geerbt hat, diesen sündigen Zustand, und sieht es und sagt, der Mensch, der braucht Gnade. Ohne dem geht's nicht. Er kann sich's nicht selber verschlimmbessern. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist eine Art von Demut. Der meint, er braucht die Gnade, weil er ja selber so gut ist. Der ist stolz auf seine Werke und das behindert die Gnade. Darum muss man da, der eine oder andere, einfach mal seinen Sinn ein bisschen verändern. Jetzt komme ich auf einen Vers, der gerne verdreht und falsch verstanden wird, wenn man ihn nur so oberflächlich betrachtet und nicht im Kontext mit dem ganzen Evangelium. Da schreibt der Paulus im 2. Korinther 12,7: Wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das war die Antwort des Herrn. Manche meinen, wenn man das so liest, Gott hat ihm einen Dorn oder manche übersetzen einen Pfahl ins Fleisch gegeben. So zum Beispiel eine Krankheit oder irgend sowas von Gott, damit der Paulus nicht stolz wird. So könnte man das oberflächlich betrachtet tatsächlich verstehen. Wenn wir es aber im Kontext anschauen, wie die Bibel, wie Jesus unseren himmlischen Papa dargestellt hat, offenbart hat, dann passt es eigentlich hinten vorne zusammen, oder? Ich glaube nicht, dass unser Gott so ist, dass ein Engel Satans von ihm gesandt seinen Paulus, seinen besten Mann, dauernd mit Fäusten schlägt, dauernd mit Schwierigkeiten konfrontiert. Wenn du das Leben des Paulus ein bisschen studierst, dann siehst du, wie extrem das er Schwierigkeiten hatte. Also dieser Engel Satans, dieser Dämon hat ihm dauernd Schwierigkeiten gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, und das war auch mit Sicherheit nicht so, dass unser himmlischer, liebender Papa diesen Dämon zum Paulus gesandt hat, damit er ihn ein bisschen drangsaliert, dass er nicht stolz wird. Also das ist doch eigentlich paradox, oder? Gott ist gut zu den Seinen. Und zum Paulus, der ihm so wunderbar gedient hat, der solche Offenbarungen hatte, durch den Gott Zeichen und Wunder gewirkt hat. Die Schweißtücher und Schürze von ihm haben schon ausgereicht, um Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Die Wahrheit ist, dass Satan ihn mit massivem Widerstand entgegengestanden ist. Das ist die Wahrheit. Ein Engel Satans war es, nicht ein Engel Gottes. Und Gott schickt nicht die satanischen Engel, sondern wenn Gott einen schickt, dann schickt er seinen Engel, um den Paulus da rauszuhauen. Oder auch, wie wir lesen in der Apostelgeschichte, wie er den Engel gesandt hat, der Petrus aus dem Gefängnis herausgeholt hat. Das ist Gottes Art und nicht jemanden drangsalieren, mit Fäusten schlagen, wildlich gesprochen, dass er sich nicht überhebt. Also da müssen wir noch anschauen, wie die Übersetzung da eigentlich richtiger sein müsste. Der Paulus schreibt, er hat schon dreimal gebetet, dass dieser von ihm ablassen möge. Und scheinbar hat Gott sein Gebet nicht erhört und ja, der Engel Satan drangsaliert ihn weiter so, ne? Engel Satan ist einfach ein Geistwesen, ein böses Geistwesen. Wir wissen nicht, wie der ausgeschaut hat, aber Paulus hatte halt auch große Schwierigkeiten. Aber Gott hat sein Gebet trotzdem erhört. Der Paulus hat es bloß nicht gleich einmal auf Anhieb, vermute ich mal, nicht so richtig verstanden. Gott hat sein Gebet beantwortet und hat ihm die Lösung mitgeteilt. Gott sagte, du Paulus, du bist in deiner eigenen Kraft zu schwach, um diesen Dämon, diesen Engel Satans zu beseitigen. Aber meine Gnade genügt dir, sagt Gott. Die Gnade genügt dir zum Sieg. Das wäre so übersetzt damals, das im Kontext zusammenpasst. Kämpfe nicht in deiner eigenen Kraft, sagt er zum Paulus, sondern lass meine Gnade für dich wirksam werden. So wirst du immer Siege haben, Siege erringen. Das ist auch was für uns, wenn wir Schwierigkeiten haben und Widerstände aus der Finsternis, dass wir Gottes Gnade für uns wirksam werden lassen. Die wird wirksam, umso mehr wir diese Gnade verstehen. Gottes Gnade ist Genüge. Gottes Gnade genügt, ist Gottes Antwort für Paulus in diesem Gebeten. Aber auch bei uns ist genau das Gleiche. Gottes Gnade ist Genüge. Wir brauchen sonst nichts. Wir haben Gnade über Gnade, haben wir gelesen. Gnade um Gnade, Gnade über Gnade. Gnade ist überreich da, sie ist zur Verfügung. Sie ist für jeden, der glaubt. Für den Ungläubigen schaut es anders aus, ja, das ist klar. Für den gesetzlichen Religiösen ist auch anders. Aber für uns, die wir auf das Werk am Kreuz vertrauen, auf Jesus vertrauen, nicht auf unsere Werke, nicht auf irgendwelche Heiligen oder Mutter Gottes oder irgend sonstigen Zeug, Wallfahrten und Amulette und Äußerlichkeiten überhaupt, Symbolik, auf das dürfen wir nicht schauen, da dürfen wir nicht vertrauen. Da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Also die Gnade Gottes ist die Lösung für das Problem, das du vielleicht gerade hast. Aber nimm diese Gnade so, wie sie wirklich ist. Verwechsle sie nicht mit einer so inhaltslosen, kraftlosen, gerade noch Gnade, nenne ich es mal. So, Paulus, ja, Gnade genügt dir. Hast die Gnade, du kommst einmal in den Himmel, aber jetzt musst du dein Paket so tragen, musst dich schlagen lassen. Also wird das oft falsch verstanden und ausgelegt und auch gepredigt. Und ich glaube, dass das falsch ist. Kann man nicht vorstellen, dass unser Papa so ist. Gottes Gnade ist da und sie genügt. Sie ist immer die Lösung. In der Gnade kommt nämlich Gottes Kraft plötzlich zum Wirken. Ja, wer auf die Gnade, die in Jesus ist, vertraut, der setzt Glauben ein. Und Glaube, ja, der setzt die Kraft frei. Die Kraft, die hinter der Gnade Gottes steckt. Weil Gott steckt dahinter. Und überhaupt, wir sind ja mit Gott versöhnt, oder? Wenn wir versöhnt sind, dann brauchen wir doch nicht irgendwo von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen werden. Und Paulus war auch versöhnt mit Gott, oder? Diesen Paulus, der hatte so große Offenbarungen, der tiefe Einsichten über dieses Evangelium der Gnade und ja, der Geist Gottes hat sich durch ihn in mächtigen Zeichen und Wundern geoffenbart, in Geistesgaben und ja, er schrieb den Großteil des Neuen Testaments, er gründete viele Gemeinden und deshalb hat dieser Engel Satans ihm massiven Widerstand geleistet. Nicht, weil er so stolz war. Stolz war er vielleicht, als er noch Pharisäer war, ja, das mit Sicherheit. Ja, das sind sowieso sehr stolze Leute gewesen und er hat sogar die Christen verfolgt und beim Stephanus seiner Steinigung war er auch mit dabei. Aber wenn wir jetzt diese Übersetzung noch ein bisschen genauer betrachten, was da wirklich dort steht. Der Engel Satans hat ihm diesen Widerstand geleistet, damit er nicht noch erfolgreicher in seinem Wirken sei. Nicht, dass er nicht überheblich wird, sondern dass er nicht übergroßen Erfolg hat. Ja, diese Worte, diese Übersetzungsfehler, die schlachtet der Satan heute noch aus. Dann glauben die Christen, ja, müssen wir es halt erdulden, müssen wir uns halt vom Satan ein bisschen schlagen lassen, drangsalieren lassen. Wir müssen nicht. Wir sind oben auf. Wir sind die Herrscher. Wir haben den Namen Jesus. Wir sollen den Satan unter unseren Füßen zertreten, ja, in seiner Gnade. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft seiner Gnade. Das steht in der Bibel. Und wenn du den Paulus so ein bisschen studierst, sein Leben, dann wirst du einfach erkennen, das war ein sehr demütiger Mann. Und einen demütigen Mann muss man nicht einen Engel Satans schicken, um ihn noch demütiger zu machen. Jetzt, ich kann jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber vielleicht machst du dir mal die Mühe und studierst das Leben des Paulus. Sehr interessant. Er schreibt einmal zum Beispiel, ja, die übergroßen anderen Apostel, da meint er jetzt nicht die Apostel Jesus, sondern die sich halt so hochgespielt haben in den Gemeinden als die Superapostel. Aber mit denen hat er nichts zu tun. Ja, er arbeitet selber mit seinen eigenen Händen, hat er geschrieben, damit er ihnen nicht zur Last fällt und so weiter. Also das zeugt alles von Demut. Da ist kein Grund, diesen Paulus jetzt hier von einem Dämon pisacken zu lassen, damit er demütig werde. Das ist verrückt, aber oberflächlich gesehen steht es halt leider so da. Gut, also die Bibel weiter studieren, in der Gnade bleiben, in der Gnade zunehmen und der Herr wird seinem Wort, dem Wort seiner Gnade, Zeugnis geben. Seine Kraft wird dir helfen, aus den Schwierigkeiten, Problemen und ja, was halt einfach ist, was in deinem Leben nicht, was nicht Segen ist, dass du da herauskommst. Das Evangelium ist immer noch das gleiche wunderbare Evangelium wie damals zur Zeit des Paulus. Ja, und das sagt uns hier die Schrift in der Apostelgeschichte 14,3 sehr deutlich. Sie sprachen freimütig im Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Der Herr hat sein Wort, das Evangelium von seiner Gnade, bestätigt mit Zeichen und Wundern durch die Hände der Apostel. Also auch wichtig zu wissen, nicht einfach so fällt plötzlich irgendwo ein Wunder runter. Er wirkt durch seine Leute. Der Herr wirkt durch seine Gesalbten. Der Heilige Geist ist Menschen gegeben worden, damit er durch die Menschen was tut und dass die Menschen, die Gläubigen, den Heiligen Geist auch mitnehmen und benutzen, möchte ich fast sagen. Seine Kraft freisetzen und nutzen, diese Dinge zu tun. Ja, ich sage mal so, wo Gnade vorherrschend ist, in den Herzen der Christen und auch in den Gemeinden, da breitet sich diese Salbung des Heiligen Geistes viel mehr aus. Ja, da erfüllt sich der Raum, da erfüllt sich ja, das Herz des Menschen mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Gnade Gottes und da hat der Satan keinen Raum mehr. Ja, die Schrift sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Und wenn er keinen Raum mehr findet, dann kann er auch nicht mehr wirken. Wenn er nicht mehr wirken kann, dann kann er dich auch nicht mehr piesacken und bestehlen und ärgern und krank machen oder berauben oder sonst was. Das tut nämlich der Satan und nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der dich erbaut, der dir hilft, der dich segnet, der dir Gottes Plan offenbart und so weiter. Also wir müssen immer noch mehr erkennen, dass Gottes Gnade da ist und dass die Gnade uns Vorteile schafft. Ja, Gottes Gnade macht uns nicht Probleme. Sie schafft uns Vorteile in allen Lebenslagen. Und vor allem, da kommen wir jetzt drauf, geht es dann auch in Richtung Geistesgaben. Weil in der Bibel werden sie eigentlich Gnadengaben genannt. Da steckt wieder das Wort Gnade drin. Ja, Doppelwort Gnade und Gabe. Aus Gnade ist dir was gegeben oder wird dir was gegeben. Diese Gaben des Geistes sind uns aus Gnade geschenkt worden. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil der Herr gnädig ist. Er ist gnädig denen, die an ihn glauben, die seine Gnade auch annehmen. Und diese Gnadengaben sind übernatürliche Wirkungen des Geistes. Und er tut es, weil er uns liebt und deshalb gibt er uns eben diese Gnade und diese Gnadengaben. Und der Paulus sagt, 1. Korinther 12,1, dass wir darüber Bescheid wissen sollen, über diese Dinge. Und darum gehen wir jetzt mal ein bisschen durch, damit wir zumindest mal Bescheid wissen. Vielleicht facht es unseren Eifer nach der Gnade Gottes noch auch ein bisschen mehr an. Er schreibt hier, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also er will, dass wir über die geistlichen Gaben Bescheid wissen. Und er sagt weiter, dass diese Wirkungen des Geistes zu unserem Nutzen gegeben wurden. Das ist im Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also wenn der Heilige Geist sich mit so einer Gnadengabe offenbart, dann ist es zum Nutzen, nicht zum Schaden. Ja, zum Schaden, da ist ein anderer zuständig. Für uns ist der Heilige Geist mit seinen Gnadengaben zum Nutzen gegeben. Das ist ganz wichtig. Und man muss auch noch unterscheiden zwischen Normalführung vom Heiligen Geist, wo man so ein inneres Zeugnis hat, so wie oft gesagt wird, ich habe so den Eindruck so und so. Bei einer Geistesgabe, da spricht der Heilige Geist deutlicher. Manchmal so deutlich, dass du meinst, da steht jemand hinter dir und hat dir was gesagt. Das ist der Unterschied des Ganzen. Aber da weißt du 100%, ja, der Herr hat gesagt, das ist fix, das ist klar, das ist, ja, da hat der Zweifel keinen Raum mehr. Und so gehen wir jetzt mal weiter in Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Also ein Wort der Weisheit, da gibt dir der Heilige Geist ein Wort, was dir die Weisheit gibt für das, was jetzt kommend ist. Und beim Wort der Erkenntnis gibt er dir Einsicht in das, was jetzt gerade ist oder was in der Vergangenheit war. Das ist ein kleiner Unterschied, aber es ist einfach ja, ein Wort, das der Herr zu dir spricht. Das kann auch ein ganzer Satz sein, ja, oder mehrere. Da möchte ich das nicht einschränken. Der Herr spricht deutlich durch den Heiligen Geist in einer bestimmten Sache zu dir. Das sind diese Gnadengaben, das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Zu mir hat er damals gesprochen, da war ich noch gar nicht so lang gläubig, tritt von der Kirche aus, sehr deutlich. Und ja, gesagt, getan, ausgetreten. Hinterher war natürlich Tohu Wabohu in der Familie und rundherum. Weil wie kann man nur, der ist vom Glauben ausgetreten, haben sie gesagt. In Wirklichkeit bin ich zum Glauben gekommen. Damals, das war 1989, war das noch ein bisschen selten auf so einem Dorf hier im Bayerischen Wald, wodurch alle so katholisch sind oder waren. Inzwischen ist das überhaupt kein Thema mehr, wenn da jemand austritt, okay, fällt keiner mehr auf. Dann hat der Heilige Geist damals zu mir gesprochen, beginne jetzt du einen Hauskreis. Weil in dem katholisch-charismatischen Kreis, wo ich war, da durfte der Heilige Geist einfach nicht rein. Ich habe die Gabe, in Sprachen zu beten bekommen und sonst keiner. Weil die Katholiken meinen ja, wir sind ja gefirmt, da haben wir eh den Heiligen Geist. Aber es ist ein Trugschluss, nicht drauf reinfallen. Dann habe ich damals mit drei weiteren Personen einen Hauskreis angefangen, den es ja heute bekanntlich immer noch gibt. Der Heilige Geist hat auch zu mir damals gesprochen, ich soll meine Wohnung ausbauen. Es war damals Rohbau hier, da wo ich unten meine Werkstatt und Büro habe, war oben Rohbau. Und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Erst im Gottesdienst hat ein Ältester für mich gebetet und hat gesagt, ich soll meine Fühler ein bisschen besser ausstrecken, was der Herr mir sagen will. Und na, nach Hause gefahren und Fühler ausgestreckt sozusagen. Und dann kam dieses Wort. Und ja, das hat gepasst. Wie man so schön sagt, das Faust aufs Auge. Die Handwerker hatten Zeit und innerhalb kürzester Zeit war meine Wohnung ausgebaut. Was war noch? Der Heilige Geist hat auch damals zu mir gesprochen, die Margot wird deine Frau. Am Lobpreisabend an Silvester sitzen wir so gegenüber. Es war überhaupt nicht Thema irgendwo und trotzdem hat der Heilige Geist sehr deutlich das zu mir gesagt. In einem anderen Fall hat er zu mir einmal gesagt, nein, diese Frau ist nicht deine Frau. Ja, das ist, der Herr ist gut. Ja, man meint manchmal selber irgendwie was und der Herr korrigiert oder spricht halt einfach, ja, wenn man darauf fixiert ist. Und ich habe halt diesen Vorteil gehabt, durch die Hegem-Bücher, dass ich über diese Dinge Bescheid wusste, dass einfach viele andere nicht wussten oder auch nicht glaubten, dass es sowas gibt. Oder sie nicht ausgestreckt haben, ich weiß es nicht. Aber wer geistlich ein bisschen heller ist und offen ist, zu dem kann Gott sprechen. Wer im Herzen zu betoniert ist, der wird es ein bisschen schwierig. Ja, so war das damals. Und Meine Frau und ich, wir haben gemeinsam einen Urlaub gebucht. Jeder wusste, das wird die Hochzeitsreise, aber wir waren überhaupt noch nicht zusammen. Das war ein Glaubensakt, war ein richtiger Glaubensakt. Das ist eine längere Geschichte. Aber eben, wir haben dann geheiratet, ein paar Wochen vor dieser Hochzeitsreise, und dann war sie auch die Hochzeitsreise. Dann waren wir damals in Mexiko, 2 Wochen. Ja, war richtig toll. Aber da wird der Glaube erst richtig interessant, wenn sich da was bewegt, wenn sich da was tut. Wenn man nicht jetzt so auf dem Trockenen fährt, sozusagen. Sicher, das muss man auch mit einkalkulieren, wenn du im Glauben gehst, gibt es auch Gegenwind und Widerstände und Tohu Wabohu. Aber da ist der Heilige Geist so stark präsent und dahinter, dann wirft es dich das nicht so leicht aus der Bahn. Dann weißt du, dass der Herr gesagt hat, und dann ziehst du das auch durch. Und obendrein, glaube ich, gibt er dann immer noch die Gabe des Glaubens mit hinzu, die dann im Vers 9 steht. Einem anderen gibt er Glauben nach demselben Geist und einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Gnadengaben der Heilungen. In Mehrzahl geschrieben, weil es da verschiedene Gnadengaben für Heilungen gibt, weil es ja auch verschiedene Krankheiten gibt, oder? Ob körperliche oder seelische, mal dahingestellt, es gibt da Gnadengaben der Heilungen und die wirken und dann werden die Leute einfach dann geheilt. Kann mich erinnern, da waren wir ein bisschen zu Hype in der Gemeinde, bei den Christen im Beruf, Beine auswachsen. Und das habe ich auch dann machen lassen. Das rechte, das war 1-2 Zentimeter kürzer als das linke. Und der hat nach vorne zum Gebet angefangen, der Mann. Zack, dann war das ein Gefühl in meinem rechten Oberschenkel, wie wenn der Knochen so eine Sekunde lang als Kaugummi wäre. Und dann waren die beiden Beine gleich lang. Prima, ne? Wir haben im Hauskreis einmal für eine Frau gebetet, die hatte von Jugend an mit ihrem Fuß Schwierigkeiten, weil sie sich den beim Skifahren gebrochen hat. Damals, früher während dem Krieg, keine gute Behandlung bekommen. Ja, war halt eine Katastrophe. Ich wusste von nichts, habe ihr die Hände aufgelegt. Ich war ganz neu im Hauskreis und hinterher hat sie dann erst erzählt, was da passiert ist. Ein paar Wochen später, glaube ich, war es erst, sagt sie, dass da die Kraft wie ein Blitz, wie ein elektrischer Strom durch ihren Fuß gegangen ist, rauf und runter und hin und her. Sie war ganz schockiert. Und seitdem hat sie mit dem Fuß keinerlei Probleme mehr gehabt. Das sind die Gaben der Heilungen, die der Heilige Geist austeilt, wie er will. Ja, man kann sie nicht erzwingen, aber man kann darum eifern. Da kommen wir jetzt dann noch weiter drauf. Ich habe noch ein Beispiel. Ein Glaubensbruder ist da mit seiner Frau zu uns gekommen. Er ist mehr oder weniger über unsere Treppe heraufgekrabbelt, weil sie solche Schmerzen im Rücken hatte. Die hatte da an der Wirbelsäule so einen Sporn dran oder Überbein oder irgend sowas. Und das hat furchtbare Schmerzen verursacht. Und dann haben wir da für sie gebetet. Und dann ist sie ganz normal wieder nach Hause marschiert, schmerzfrei. Und ist auch so geblieben. Nach Jahren hat dann dieser Mann dem Bruder von der Margot das erzählt, dass die bei uns waren und sie ist geheilt worden. Und da war der Bruder auch ganz von den Socken, dass das bei uns war. So, jetzt geht's weiter, Vers 10. Einem anderen aber gibt er Wunderwirkungen, einem anderen Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Er hat noch einige Gnadengaben. Ja, Wunder, das können viele Dinge sein. Es ist halt etwas, wo die natürlichen Gegebenheiten kurzfristig außer Kraft gesetzt werden und etwas geschieht, das im Natürlichen einfach nicht möglich wäre. Ja, wie bei Jesus, dass das Wasser zu Wein wird oder dass der Petrus auf dem Wasser geht und so weiter. Weissagung, zur Erbauung, zur Ermutigung, wo man zum anderen oder zur Gemeinde spricht und gleichbedeutend auch Sprachengaben mit Auslegung. Es gibt diese normale Sprachengabe, die jeder, der den Heiligen Geist getauft ist, hat, um zu Gott zu beten. Es gibt aber auch eben Sprachengabe, die dann ein anderer auslegt, das dann einer Weissagung gleichkommt. Ich habe da mal in einer Konferenz in Deggendorf so eine Sprachengabe gehabt und da waren wir ein paar hundert Leute und da hat dann ein Ältester die Auslegung dazu bekommen. Das war schon ganz interessant, die ganze Sache. Aber noch eine Gabe ist hier aufgeführt, Unterscheidung der Geister. Das liest man so, versteht man eigentlich gar nicht, was das ist. Es ist so, man kann unterscheiden, was dahinter steckt. Ja, steckt jetzt der Heilige Geist hinter einer Sache oder ist der Teufel, der uns aufs Glatteis führen will? Oder einfach auch zu sehen und zu spüren, was in der geistlichen Welt, im geistlichen Raum um uns herum so los ist oder für die, wo man betet, dass man dann auch gezielter beten kann. Wenn man sieht, da ist ein böser Geist am Werk und man kann den dann befehlen zu verschwinden, dann ändert sich die Sache. Wenn man aber nur so vage ins Blaue hinein betet und nichts Genaues weiß, ist es gar nicht so toll. Darum ist diese Gabe, im Geist zu sehen, schon wichtig, vor allem für die, die beten. Und natürlich auch für dich selber, wenn du in Schwierigkeiten bist, dass du weißt, da steckt ein Dämon dahinter, da ist hier und da dieses und jenes Problem. Und dann packst du dein Schwert des Geistes aus und gibst ihm so, dann wird dieser Geist dich verlassen müssen und dann kommt das Ganze wieder in Ordnung. Wenn man es nicht tut, dann freut sich der böse Geist und macht dir noch ein paar Wochen das Leben zur Hölle sozusagen. Aber das sind Gnadengaben. Das ist alles aus seiner Gnade. Vers 11 noch dazu und Vers 12. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also, der Geist Gottes teilt aus, wie er will. Aber das heißt, er will, er möchte gerne. Aber wir müssen darum eifern. Wir müssen uns danach ausstrecken, indem dass wir geistlicher werden, dass unsere geistliche Aktivität gefördert wird, unsere Erkenntnis auch über das, was Jesus getan hat, über die Gnade, dann wird unser Geist belebt und dann kann der Geist Gottes durch unseren Geist fließen. Und dann können solche Dinge geschehen. Wenn ein Christ nicht darum eifert, kann man nicht vorstellen, dass der Heilige Geist dann da großartige Geistesgaben freisetzt. Gut, im Notfall vielleicht, weil er so gnädig ist, macht das. Aber ich habe einen Bibellehrer gehört, der hat gesagt, wenn ein Christ die erste Gabe, die er bekommen hat, die neuen Sprachen zu beten, nicht pflegt und nicht tut, wird er wahrscheinlich keine andere Gabe bekommen. Weil eifern um die größeren Gnadengaben heißt, die ich schon habe, die setze ich ein, die nutze ich, die pflege ich und dann kann der Herr drauf bauen. Dann ist das Fundament schon mal gelegt. Also eifere drum, übe, beschäftige dich damit, bete drum, nimm dir Zeit vor allen Dingen. Das ist das nächste Problem, das die Christen haben. Sie werden mit so viel Zeug bombardiert und abgelenkt, dass man kaum Zeit hat für diese Dinge des Geistes. Und dann wundert man sich, wenn es nicht funktioniert. Also das steckt schon ein bisschen, auch ein Geben dahin, dass du deine Zeit opferst, dein Trachten, dein Wollen und vielleicht die eine oder andere Sache mal hinten anstellst, die zwar auch schön wäre und auch nichts Schlechtes ist, weil die schlechten Dinge soll man sowieso ablegen, ist ja klar. Aber wenn dir gute Dinge so viel Zeit rauben, dass du für die besten Dinge, für die Gemeinschaft mit dem Herrn und dieses Eifern um diese geistlichen Dinge nicht mehr Zeit hast, dann gibt es auch irgendwann ein bisschen ein Problem. Also der Heilige Geist will diese Dinge austeilen. Und wenn wir darum eifern, wird es auch tun. Wenn wir die Gnade Gottes, die im Glauben an Jesus für uns da ist, richtig verstanden haben, dann wird sich diese Gnade in diesen Gnadengaben, darum heißt es ja Gnadengaben, offenbar machen. Es wird sich manifestieren, weil der Herr dem Wort seiner Gnade Beweis gibt, Zeugnis gibt. Und das ist schon mal gut, oder? Wenn nicht bloß immer bloß gepredigt und geredet wird und nichts passiert, ist irgendwo blöd. Wenn aber der Geist dann dieses Wort dann auch mit Heilungen, mit Segnungen, mit Wundern, was halt notwendig ist, bestätigt, dann macht das Glaubensleben auch Spaß. Dann ist es nicht bloß eine tägliche Pflichtübung. Ja, das ist tatsächlich so. Und so können wir uns ja, vom Heiligen Geist helfen lassen, dienen lassen, beistehen lassen und führen lassen. Aber es muss angefacht werden, sagt der Paulus. Wenn du 2. Timotheus 1,6 einmal anhörst, ich lese vor. Ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Ja, der Paulus erinnert seinen Mitarbeiter, den Timotheus, ja, das war kein schlechter Mann, das war nicht ein Glaubensanfänger. Aber der Paulus hat trotzdem gesagt, hey, die Gnadengabe, die gehört angefacht, die gehört wieder belebt, die ist ja in dir, weil ich dir die Hände aufgelegt habe, ich habe sie übertragen. Ja, fach es an, packst es wieder aus. Ja, sagt man schön, pack den Hammer wieder aus. Und so sollen wir auch die Gnadengabe Gottes, den Heiligen Geist, anfachen. In Sprachen reden, das wieder anfachen. Nicht denken, das blöde Geplappere, ich verstehe nichts, ist das überhaupt richtig? Da bist du Brandstifter dann und nicht Feuerlöscher, oder? Für Feuerlöscher soll man nicht sein. Und das ist der Teufel, der Feuerlöscher, der diese Gnadengaben versucht auszulöschen mit seinen Lügen und mit seinem Zeug. Im ersten Brief schreibt der Paulus an den Timotheus auch Ähnliches, Kapitel 4, ab Vers 11. Dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Sehr interessante Verse. Er soll gebieten, er soll lehren, diese Dinge. Und er soll auch ein Vorbild sein in allen Dingen. Ich habe es ja gerade gelesen, ich gehe nicht mal jeden einzelnen Punkt durch. Er sagt hier, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vorlesen musste er den Leuten die Schriften, weil es konnte damals nicht jeder lesen, wie es heute ist. Darum war Vorlesen wichtig. Und die Leute auch ermahnen, korrigieren damit, nicht zur Schnecke machen, sondern korrigieren, zur Wahrheit hin korrigieren. Und da sagt er, achte auf das Lehren. Darum ist Lehre so wichtig. Weil du kannst ein wunderbarer Christ sein, aber wenn du nicht richtig gelehrt bist, glaubst du was Falsches oder weißt was nicht. Darum ist Lehre schon sehr wichtig. Lehre muss aber auch verstanden werden, muss ja, gefestigt werden und muss dann auch in die Tat umgesetzt werden. Sonst ist auch wieder für nichts. Und er schreibt hier weiter, dass er die Gnadengabe in ihm nicht vernachlässigen soll, damit seine Fortschritte allen offenbar seien. Auch der Timotheus musste wachsen, musste Fortschritte machen. Also wir sind da nicht allein, wenn wir erkennen, ja, wir müssen noch lernen, wir müssen noch wachsen, wir müssen im Glauben noch stärker werden. Es ist normal. Und das kann man auch. Und darum ist diese Lehre einfach sehr wichtig. Hab Acht auf dich selbst, sagt der Paulus, und auf die Lehre. Ja, der soll ein bisschen aufpassen, dass er nicht verführt wird. Und soll in der Lehre genau bleiben, beharre in diesen Dingen. Ja, sei da standhaft, lass dich nicht da beirren, was das Evangelium betrifft, das ist die Wahrheit. Ja, damit errettest du dich und die, die dich hören, schreibt er weiter. Das hat jetzt nicht mit der Errettung zu tun, dass wir irgendwann zum Herrn gehen, sondern da geht es um die Errettung von den Lügen, die in die Gemeinden oft reingeschleust werden. Ja, ich glaube, ihr wisst selber, wie viele Lügen, das wir schon aufgedeckt haben. Religiöse Lügen, die seit Jahrhunderten in der Christenheit kursieren. Und da sind wir noch nicht am Ende angelangt. Aber es ist gut und wichtig. Manche lassen nicht los, die beharren in ihren Lügen, weil das haben wir immer schon so gemacht. Okay, kannst du nicht ändern, aber da geht halt auch nichts vorwärts. Wenn du aber daran arbeitest und erkennst, ah, da habe ich jetzt so ein Ding geglaubt, das stimmt eigentlich gar nicht. Dann tust du das weg und nimmst die Wahrheit, die Schrift sagt, und ersetzt das, die Lüge damit. Und dann wirst du wieder ein Stück vorwärts kommen. Dann machst du wieder einen Fortschritt. Gut. Und so sollen die Christen um diese Geistesgaben, Gnadengaben eifern. Und jeder, sagt die Schrift, soll sich mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten und Talenten einbringen in die Gemeinschaft der Christen und sie sollen sich gegenseitig dienen. Aber wenn man jetzt rein einmal die Gnadengaben der Heilungen nimmt und einer, der hat halt die Gabe, dass jeder Krebs geheilt wird, wenn er betet. Was beim anderen vielleicht nicht unbedingt so ist. Ja, der hat dann vielleicht die Gabe, dass wenn Rückenschmerzen sind, Wirbelsäulenprobleme, dass das vorrangig geheilt wird. Und beim dritten mehr Herz-, Lungensachen. Ist ja egal, das ist jetzt bloß ein Beispiel. Und so können und soll sich die Gemeinde an sich ergänzen. Dass unterm Strich keine Kranken mehr da sind, oder? Das wäre doch eine feine Sache. Aber bei Gott ist es möglich und es ist auch Gottes Plan und Gottes Wille so. Aber wir haben da Luft nach oben. Aber wenn wir erkennen, dass Gnade da ist und dass wir nicht erst um Gnade betteln und winseln müssen und so fühlen, als stünden wir mit leeren Händen da, dann funktioniert es auch nicht so recht. Wenn wir aber erkennen, dass es da ist und es uns schon langsam durchsickert, dann wird der Glaube das ergreifen und danach handeln und der Herr wird das Wort seiner Gnade eben mit diesen Wirkungen bestätigen. So, und so wollen wir diesen Herrn loben und preisen, weil das sagt er nämlich auch im Epheser 1, 6 und 7, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, steht hier Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wie soll man diese Gnade, diese Herrlichkeit seiner Gnade loben und preisen? Oder besser gesagt, den Herrn wegen dieser Gnade, wegen dieser wunderbaren Herrlichkeit. Er sagt, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Begnadigt, die Sünden vergeben, ausgelöscht, das Opfer gebracht. Dann schreibt er hier weiter, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, sein Blutopfer, die Vergebung der Vergehungen, der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Jetzt sind wir wieder beim Reichtum seiner Gnade. Ja, nicht bloß diese billige Gnade, kleine Gnade, gerade noch genug Gnade, sondern er sagt vom Reichtum seiner Gnade. Und wenn du mal ganz ehrlich bist und dein Leben so durchgehst, dann wirst du Dinge entdecken, die waren nicht ganz so toll. Nach dem Gesetz waren es tatsächlich auch Sünde. War nicht in der Liebe. Hast du dumme Sache gesagt, hast gestritten, hast keine Ahnung was getan, dann siehst du, eigentlich hättest du wegen diesen Dingen gestraft werden müssen. Eigentlich hättest du gekreuzigt werden müssen. Und weil seine große Gnade gekommen ist, ist dir das erlassen worden und hast einen Freispruch empfangen. Wieso große Gnade? Finde ich schon. Ich bin begeistert von seiner Gnade. In der Apostelgeschichte 4,33 sagt uns die Schrift, große Gnade war auf ihnen allen. Sie haben das Evangelium gepredigt und große Gnade war auf ihnen allen. Und es soll auch für uns gelten. Auch auf uns ist Gnade und sie soll immer größer werden, indem dass wir immer mehr erkennen, wie groß sie wirklich ist. Gott ist für uns. Gott hat ihn für uns geopfert. Welche Gnade? Welche Gnade? Er hat uns vom Sünder zum Gerechten gemacht. Welch große Gnade. Wenn du darüber nachdenkst, was das für ein Unterschied ist, schwarz und weiß, oder? Licht und Finsternis. Sünder Gerechtigkeit geworden. Aus Gnade, umsonst, ohne dass du irgendwie irgendwas in dieser Richtung hättest dazu tun können. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, steht in Römer 8, 32, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Es gibt keinen Grund mehr, warum er uns nicht schenken soll. Er hat uns Gnade geschenkt und diese Gnade, diesen Herrn Jesus und unseren himmlischen Papa wollen wir jetzt loben und preisen. Komm, spricht der Herr, komm von meinem Thron, komm von meinem Angesicht, komm zu mir, spricht der Herr, bete an mit deinem Herzen, komm zu mir, spricht der Herr, komm zu mir, spricht der Herr. Halleluja, komm zu mir. Es ist nicht der Sound deines deiner Stimme und deiner Musik. Es ist der Sound deines Herzens, der den Herrn berührt, der sein Herz berührt, der den Herrn beeindruckt. Es ist der Sound deines Herzens, der ihm gefällt, wenn du dich zu ihm wendest. Es ist der Sound deines Herzens. Es ist nicht der Sound der Musik. Die Musik ist nur das Mittel zum Zweck. Aber es ist der Sound des Herzens, den der Herr hört. Der Sound unserer Herzen. Halleluja, danke Jesus. Und so wollen wir unsere Herzen dir erheben, Herr. Wir wollen unsere Herzen dir hinwenden. Und dir Glauben schenken, Herr, mit ganzem Herzen. Vertrauen schenken mit ganzem Herzen. Und dich loben und preisen mit ganzem Herzen. All dir gebührt die Ehre, Jesus. Weil du hast dich für uns geopfert, Jesus. Halleluja. Nicht wir haben das Opfer gebracht. Du hast das Opfer gebracht. Danke, Jesus. Deshalb haben wir Gnade empfangen. Gnade geschenkt bekommen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du deine Gnadengaben austeilst, wie du willst. Und wir begehren, Heiliger Geist. Wir strecken uns danach aus. Nach all diesen Gaben. Es ist laut Schrift uns gegeben, Heiliger Geist, von dir zum Nutzen. Wir beten, Heiliger Geist, dass du die Gaben austeilst und dass sie wieder angefacht werden in uns. Dass sie angefacht werden. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du Freimütigkeit gibst, zu reden und das weiterzugeben, was du in das Herz hineingelegt hast, was du in den Mund gelegt hast, was du den einen anderen auf die Zunge gelegt hast. Dass nicht irgendwelche falsche Scham und Scheu deine Gabe blockiert und zurückhält. Da soll man nicht so beraubt werden von diesen Gaben. Also empfangt Freimütigkeit. Empfangt Freimütigkeit weiterzugeben, ein Wort, ein Bild, eine Gabe freizusetzen. Und Kühnheit. Empfangt Kühnheit. Kühnheit, die jeglichen Zweifel übertönt und überspringt. Der jede Angst und Scheu und Schüchternheit überwindet. Jeden Zweifel, der sagt, oh, es hat aber letztes Jahr auch nicht funktioniert. Muss überwunden werden, weil die Gnade ist gekommen. Irgendwie haben wir gelesen, die Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Die Gnade ist durch Jesus Christus erschienen und hat Gnade gebracht, heilbringend allen Menschen. Danke, Herr, deine Gnade ist fähig und ist hier, jedes Joch zu brechen. Jedes Joch zu brechen, jede Fessel zu lösen, jedes Problem zu lösen, jede Schwierigkeit zu beseitigen. Du, Herr, du gibst größere Gnade. Du gibst noch größere Gnade. Wir machen das Fenster der Gnade weit auf, Herr. Gnade strömt in unser Leben. Gnade strömt herein in unser Leben. Übergroße Gnade. Es heißt, und große Gnade war auf ihnen allen. Große Gnade, herrliche Gnade, der Reichtum seiner Gnade. So spreche ich das Wort Gottes über uns aus. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe ist dazu nicht notwendig, weil die Gnade gekommen ist. Ist eigene Mühe nicht notwendig, weil Jesus das Werk getan hat. Ist eigene Mühe nicht notwendig. Jesus ist gekommen, damit der Segen Abrahams zu den Nationen kommen kann. Durch den Glauben. Wir sind eingepfropft in den edlen Ölbaum und haben Anteil an der Fettigkeit des Ölbaums. Anteil. Wir sind eingepfropft in die Wurzel. Den edlen Ölbaum, die Wurzel ist Jesus. Eingepfropft in den Stammbaum Jesu Christi. Eingepfropft in den Stammbaum Abrahams. In Christus Jesus. Und deshalb fließt der Segen. Und niemand kann es aufhalten. Niemand kann es stoppen. Wenn auf einer Seite versucht wird, es aufzuhalten, kommt es auf der anderen Seite rein. Der Segen des Herrn ist auf uns. Wie die Schrift sagt, Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Der Segen des Herrn macht reich, macht erfolgreich, gibt Gelingen. Der Segen des Herrn, ohne eigene Mühe. Entscheide dich, was du nimmst. Den Lohn für deine Leistung oder das Geschenk der Gnade. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und sie wird immer größer und immer mehr und immer stärker. So wie deine Erkenntnis und dein Glaube wächst, so nimmt auch die Gnade zu in deinem Leben. dass sie überströmt. Gott vermag, jede Gnade auf euch überströmen zu lassen, steht geschrieben. Unser Glaube ist die Brücke. Unser Glaube überbrückt die Trennung. Unser Glaube überbrückt es. Wenn wir glauben, fließt es. Wenn wir zweifeln, stockt es. Jesus, ich danke dir jetzt für deine Gnade. Ich danke dir für deinen Segen, der auf uns ist. Ich preise dich, Jesus, weil dein Wort wahr ist. Und so werden wir auch morgen wieder, den ganzen nächste Zeit, in deinem Segen leben. Der Segen fließt, der Segen wird uns erreichen, wird über uns kommen. Und niemand und nichts kann es aufhalten. Denn du hast deinen Segen auf uns ausgegossen. Reichlich hast du uns über uns ausgegossen. Danke dafür, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, für deine Gnadengaben und für deine Wirkungen. Amen. Amen, Leute. Amen, Leute. So ist es. So ist das, so muss das sein.